Mr. Universum, Schwimmmeister. Ich wollte immer mal zur Polizei. Dann bin ich als Schauspieler in Amerika gelandet. Und freue mich heute auf das Interview mit Ricardo. Und mein Name ist Ralf Möller, The Gladiator.
Das ist gut.
Und heute erzähle ich euch meine Geschichte.
Ralf, herzlich willkommen bei meiner Geschichte. Eine große Ehre, muss ich wirklich sagen. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Jetzt stehen wir hier in Bayreuth.
Ja.
Ich besuche dich also in Bayreuth. Warum Bayreuth?
Naja, ich muss mal irgendwann hier bei den Festspielen ein Zeichen setzen und endlich mal von den Actionfilmen auf die richtige Bühne kommen. Nein, wir haben heute hier in der Nähe von Bayreuth was gedreht. Mhm. Und zwar gibt es den Skeleton. Das ist eine Rüstung, sage ich mal ganz einfach, die KI-mäßig elektrisch am Körper angelegt wird und womit eben Arbeiter, also Lagerarbeiterinnen oder Lagerarbeiter, die über viele Jahre schwere Pakete von links nach rechts packen müssen, unterstützt werden. Die meisten machen die Bewegung falsch und machen dieses Hohlkreuz. Mit diesem Skeleton, den du am Körper trägst, passiert das nicht. Du musst also richtig die Bewegungen ausführen.
Ja.
Und dadurch verhinderst du eben Bandscheibenschäden oder Rückenprobleme mit den Jahren.
Ja, sehr gut. Also man merkt, ja, wir sprechen ja gleich dann noch drin. Du engagierst dich.
Aber das war heute hier. Achso, und dann haben wir natürlich morgen, ganz vergessen, das Wichtigste halt auch noch dazu. Ich setze mich ja für das Handwerk ein, schon für eine ganze Weile, fast knapp 2 Jahre, um das zu promoten. Und morgen bekommen auch 300, da muss ich immer wieder sagen, Gesellinnen und Gesellen den Meisterbrief. Mhm. Das hat der Minister Söder letztes Jahr gemacht. Mhm. Und dieses Jahr bin ich da erwählt worden. Finde ich auch ganz toll, dass eben mal durchzuführen, ist die erste, wie gesagt, die Meisterbriefe zu geben. Das ist ein großes Ding in deinem Leben dann halt auch.
Ne? Total. Da wir jetzt hier in Deutschland sind, wie oft, Ralf, bist du denn noch in Deutschland?
Immer wieder, gelegentlich für den einen oder anderen Film, den ich schon mal auch mitgedreht habe, als Gast, dann hier damals bei Till Schweiger oder bei Henning Baum. Mhm. Da mache ich schon mal das eine oder andere, aber meistens dann halt auch Markenbotschafter für entweder Auto Company oder für Lidl. Da haben wir zum Parkside zum Beispiel, haben wir gerade mit Arnold diese Parkside-Publicity, die ganz europamäßig läuft. Und dann bin ich immer mal so 2 Wochen oder auch mal 3 Wochen da. Oder gehe auch von hier aus, wir drehen nächstes Jahr in Helsinki und auch in Budapest, Dragonlord, ist ein Film, der dann im Februar nächstes Jahr starten wird. Bin also dann auch Anlaufpunkt ist Recklinghausen, wo früher meine Eltern noch lebten. Habe ich die natürlich immer als alles Erstes sehen wollen. Habe dann noch ein Haus und und dann von dort aus gehe ich dann zu der einen oder anderen Stadt oder in das eine oder andere Land.
Ist es denn vorstellbar, dass du irgendwann mal wieder ganz zurück nach Deutschland kommst?
Man soll nie was ausschließen. Im Moment ich habe auch die amerikanische Staatsbürgerschaft. Mhm. Ich lebe in Kalifornien seit, ich glaube, 33 Jahren jetzt. Ich hatte vorher damals über 20 Jahre lang immer die Green Card. Gibt es alle 10 Jahre. Ich hätte aber schon nach 5 Jahren die Staatsbürgerschaft auch beantragen können. Aber habe jetzt, fühle mich wohl in Amerika und bin auf verschiedenen Kontinenten unterwegs. Also ich fühle mich natürlich in Amerika wohl. Und freue mich aber auch immer mal wieder, wenn ich dann nach Deutschland komme und dann dort auch unter anderem nicht nur arbeite, sondern auch Freunde begrüße. Also ich vermisse das eine und das andere nicht. Mhm. Wenn ich jetzt 2 Jahre vielleicht nicht hier gewesen wäre, dann würde ich sagen, Mensch, wäre mal wieder toll nach Deutschland. Aber ich bin dann doch schon mal immer die eine oder andere Woche dann hier.
Ja. Dann besprechen wir den Rest drin, ja?
Ja, gerne. So. Das ist fast 300 Jahre alt hier, dieses Hotel.
Wir haben ja gerade auch schon über deinen Wohnort gesprochen. Und was ich wirklich immer wieder bemerkenswert finde, wenn man auch mal familiär bei dir schaut, dass du zumindest von außen betrachtet immer ein ganz, ganz tolles Verhältnis auch zu deinen Eltern hattest. Du bist ja während Corona dann zwischenzeitlich auch mal nach Deutschland gekommen, hast hier längere Zeit verbracht, um auch für deine Eltern dann in dieser schwierigen Situation da zu sein. Mhm. Deine Mama ist leider in diesem Jahr verstorben. Wenn du zurückdenkst an deine Mama, was hat sie dir mitgegeben?
Also beide. Als der Vater starb mit 93, mhm, vor knapp ja, 3 Jahren.
22.
Ja, mit einer Mutter dann 9 Tage, bevor sie 89 mhm geworden wäre, 14. Februar, Valentinstag. Und da haben wir sie dann beerdigt. Und die Eltern haben mir, ja, was haben die einem mitgegeben? Eigentlich das alles erstmal den Respekt vor jedermann. Leute nicht verurteilen, bevor man sie nicht kennt. Egal welche Religion oder welche Hautfarbe, sondern ne, alles Menschen. Und die erstmal auch persönlich kennenlernen oder sich selbst eine eigene Meinung zu machen. Mhm. Und ja, die Eltern und Vater war Schlosser, Schweißer.
Handwerk?
Mutter hat, war Einzelhandelskaufmann, hat dann aber auch später mal auch am Fließband damals mal gearbeitet, über einige Jahre. Und ja, wir sind in Recklinghausen Süd, also im Arbeiterviertel, mhm, gut aufgewachsen. Ich bin als Einzelkind aufgewachsen, aber toll. Wir sind in meinem Urlaub gefahren, damals war es immer Italien oder Jugoslawien, das damalige Jugoslawien. Oder auch mal nach Österreich oder Tirol. Und die Eltern haben mir immer also Geborgenheit gegeben, als auch Rückhalt. Mhm. Als ich dann mit Bodybuilding später mal anfing, hat Mutter auch immer dementsprechend gekocht, wo ich noch da wohnte, mhm, so mit 19, 20.
Was war denn das beste Essen, was sie gekocht hat?
Naja, gut, es kam drauf an. Sie hat Rouladen, habe ich immer gern gegessen, mit Rotkohl, Kartoffeln und Apfelmus dann dabei. Oder es gab dann den Pudding mit Schlagsahne als Nachtisch. Ja. Aber wenn ich auf einer sogenannten, sagen wir mal, Diät, also definierter werden musste von den Muskulaturen und allem mehr, dann hat sie natürlich auch einen Käsekuchen gebacken. Da war aber ein Quarkkuchen ohne Zucker, so ein bisschen Süßstoff, mhm, drin. Viel Fisch in Folie. Mhm. Also gute verwertbare Kohlenhydrate, mhm, aber auch genügend Proteine, dass ich das brauche, die Muskulatur auch noch.
Wenn wir aber schon bei der Ernährung sind, du hast es ja eben auch schon draußen gesagt, wenn wir ja mal auch auf deine sportliche Karriere schauen, mhm, Schwimmen war ja dabei, auch Boxen, mhm, und irgendwann bist du ja auch zum Bodybuilding gekommen. Ab welchem Zeitpunkt wurde es eigentlich deine Obsession?
Ja, also ich war Schwimmer so mein 6., 7. Lebensjahr beim SV Neptun Recklinghausen. Ich war aber dann mehr so in der Regionalliga. Ich war jetzt nie deutscher Meister. Vielleicht mal Jahrgangsmeister, städtischer Jahrgangsmeister oder von NRW, so in dieser Kategorie. Hab so 3-4 Mal die Woche dann auch trainiert im Schwimmen. Und bin dann zum Boxen gegangen, mal 2 Jahre, immer Boxtraining. Da war ich so 15, 16 Jahre alt, um in Form zu bleiben. Wir haben damals in den 70er Jahren und 80er immer die Bruce Lee-Filme geguckt. Es ist ja natürlich kleiner, zierlicher und ganz andere Sportart. Aber er war immer extrem trainiert und so weiter. Dann hatte ich die Romanhefte immer, oder auch Magazine, das habe ich Arnold gesehen. Und da sage ich, die Muskulatur kann man gar nicht entwickeln. So, das ist gar nicht möglich. Das haben die bestimmt irgendwie so gezeichnet. Das gibt es überhaupt nicht. Aber es gab es dann doch. Das war dann eben beim Wettkampf, wenn man sehr definiert war. Ich habe also und wollte erst einmal ganz einfach weiterhin fit bleiben. Ich musste mich auch ein bisschen schulisch drum kümmern. Und von daher gab es damals nicht die Vereine, sagen wir mal, die Studios, wie wir sie heute kennen. Mhm. Das war so à la Rocky, so ein verrosteter Laden irgendwo in Herne. Der hat eine halbe, dreiviertel Stunde gedauert, bis ich da war. Und da auch keine Duschen gehabt. Da wurde dann trainiert. Und das habe ich fortgeführt, bis ich dann nach Essen zum Jürgen Brandt ins Fitnessstudio gegangen bin. Und da sagte, Mensch, nimm doch mal einen Wettkampf teil. Jetzt war ich natürlich groß bei 1,95, 1,96, 1,97, verteilt sich das ja alles. Aber ich habe es mal gemacht bei den Junioren, wurde auf Anhieb Dritter damals. Und dann war in mir dieser Ehrgeiz, mhm, zu sagen, okay, ich möchte irgendwann mal Deutscher Meister werden, was ich dann wurde 1983 und später dann Weltmeister unter IOC-Bedingungen. Also wir wurden getestet, alles Mögliche und so. Und da habe ich dann die Weltmeisterschaften gewonnen. Also als Steinbock, 12. Januar, ne, der gibt natürlich nie auf, gibt immer wieder Gas. Und dann habe ich auch angefangen oder bin danach auch nach Amerika gegangen, mhm, und habe dann da immer zeitweise gelebt und dann, bis ich mit der Familie später 1993 ganz rübergegangen bin.
Halt. Stimmt eigentlich die Legende, dass dein Papa dir die allererste Hantel geschweißt hat?
Richtig, der war Schlosser und Schweißer. Und damals habe ich, weiß ich noch, das war so 79, 80, die Bee Gees waren da, also 78, 79. Und dann habe ich noch in Recklinghausen, da in Recklinghausen Süd gewohnt. Und auf einer Musikbox habe ich gelegen und habe dann diese, ich glaube, das waren 20 Kilo oder so. Das waren keine Scheiben, sondern das war eine Hand. Und an der Seite hatte er dann die geschweißt, diese Gewichte dran. Und damit hatte ich dann trainiert. Ja, der Vater, leider habe ich diese Hantel nicht mehr. Und
nein.
Weiß nicht, wo die hingekommen ist. Naja, damals wurde dann mal ausgemottet. Da hast du ja nie gedacht, dass du mal irgendwo rückwirkend die dann halt brauchst oder so. Ich hätte sie noch mal wieder gern gesehen oder gern gehabt, aber das war es nicht. Ja, aber wir sind dann richtig. Da habe ich angefangen, zu Hause. Aber das ging natürlich alles besser nachher, als ich im Fitnessstudio war, im Bodybuilding-Studio.
Nachdem du dann im Bodybuilding alles erreicht hast, was man erreichen kann, kam ja irgendwann auch dann der Schritt in die Schauspielerei. Mhm. Wie kam es eigentlich dazu?
Ich war in München, bin zur Bavaria ins Castingbüro und habe einfach von mir Unterlagen abgegeben. Bin da selbst hingegangen. Ich sage, wenn ihr mal einen großen, starken braucht, hier ist er. Fünf Monate später bekomme ich einen Anruf. Tatort mit Götz-George in Duisburg. Es war keine große Szene. Es war eine Szene vielleicht von 1,5 Minuten. Mhm. Aber die wurde immer wieder später gezeigt.
Da hast du Blut geleckt?
Naja, da bin ich dann. Ich habe natürlich schon, dann später bin ich rübergegangen. Da gab es einen Produzenten, Thomas Schüli. Mhm. Der hat mir dann die Adresse von Menachem Johann Globus gegeben. Da bin ich dann rüber. Und als ich drüben war, habe ich gesagt, bin eine Woche gebraucht, bis ich bei dem war. Da sage ich, ich bin bei der Assistentin gewesen. Da sagt die, ja gut, was heißt, ich bin 12 Stunden geflogen, um 5 Minuten mit Menachem Golan zu sprechen. Und habe meine Unterlagen, meine ganzen Magazine gehabt, dass mich wirklich Millionen im Bodybuilding kennen und so weiter. Ich bin reingekommen, Menachem Golan mit seinem Hosenträger hinten im das View, und dann war das Hollywood Sign zu sehen, und sagte, was willst du? Ja, ich sage, ich möchte auch gerne Filme machen. wie Arnold und wie Jean-Claude Van Damme und so weiter. Mein Englisch war grottenschlecht zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich mit Universal Soldier mein erster großer Film. Cyborg war schon gut, mit Van Damme, 3 Wochen. Und dann, aber ich habe nicht viel gesagt, aber es sah furchterregend aus. Und mit Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren, 92, das war ein Film, den Roland Emmerich Regie führte. Budget war 18-20 Millionen, und wir haben weltweit über 100 Millionen gemacht. Das war für alle natürlich eine ungleiche Summe. Und dann ging es dann so weiter. Ich hatte eine Agentur gehabt, dann wurde über mich geschrieben. Aber man muss immer alles selbst machen. Und es ist egal, wie hoch du bist. Und ihr habt ja gerade auch im Fußball, in der Fußballsendung, weißt du, du kannst natürlich Manager haben und so weiter und gut mit zusammenarbeiten, aber im Endeffekt muss derjenige schon auch viel von sich selbst machen und tun. Und das haben wir bis heute eben auch immer durchgehalten, sage ich
jetzt mal. Das ist einer deiner größten Stärken, diese Beharrlichkeit. Mhm.
Ja, ich sag mal, ich habe wahrscheinlich mehr Neins in meinem Leben gehabt als Ja. Aber die kannst du nur haben, wenn du da wirklich rangehst, ja. Ich habe heute den sehen wir jetzt nicht, das ist auch da, Michael Caudera, mit dem ich seit über 20 Jahren zusammenarbeite. Wir sind sehr befreundet mittlerweile, und der auch ein guter, der mich vertritt, wenn es zu Verträgen kommt. Aber das Gute bei ihm ist auch, und das ist unser System, dass wir nicht nur mit Leuten arbeiten. Ich habe viele. Ich habe mit allen Autokonzernen zusammengearbeitet. Mhm. Jetzt zurzeit noch mit BMW, auch Markenbotschafter für die Motorräder. Wir haben Liebl und viele Großkonzerne. Und als sie mich dann fragten oder uns fragten, ja, wie oft steht der Möller denn zur Verfügung? Dann habe ich gesagt, ja, immer dann, wenn ihr mich braucht. Aber wir haben nicht gesagt, viermal, dreimal und dann 20 Minuten oder nur eine Stunde und dann nach einer Stunde gleich wieder weg. Ich weiß noch, damals bei Mercedes eine Eröffnung in Berlin gehabt, da waren 400 Leute, dann kamen die ganzen Golfer und Tennisser, die Daimler unterstützt hat. Wer zum Schluss um 1 Uhr morgens noch da war und mit 200 Leuten fotografiert hat, war dann ich gewesen halt. Also mir hat es auch Spaß gemacht. Also wenn ich heute Deals mache oder Verträge mache, dann setze ich mich ein, als wenn das mein eigenes Unternehmen ist.
Ralf, was auffällt, ist, egal was du dir vornimmst, du scheinst ja da immer sehr, sehr erfolgreich zu sein. Mit dem Bodybuilding bist du dann der Weltbeste geworden. jetzt bist du ein sehr gefragter Werbemann, Werbestar. Die Unternehmen arbeiten sehr gerne mit dir zusammen. Beispielsweise jetzt auch mal, wenn man Lidl anspricht, diese Werbetrailer, die sind ja durch die Decke gegangen. Das war ja unglaublich viele Menschen, die das geguckt haben. Und eben bei der Schauspielerei ja auch. Und ein Gamechanger war sicherlich, du hast eben schon angesprochen, ein Vierteljahrhundert ist das jetzt her, Gladiator. Aber wie hat denn speziell dieser Film dein Leben verändert?
Ja gut, dass mich nach wie vor, und das ist auch wiederum gut, nach 25 Jahren, also ich war damals 39, 40, bin jetzt 66, also so, jetzt, 66, die erkennen mich nach wie vor noch, also viele, also das heißt, das Gute ist, nach über 25 Jahren noch erkannt zu werden, dass du nicht so extrem gealtert bist.
Ja, bist du ja wirklich nicht, also du hast nach wie vor die Statur, du bist richtig jung geblieben.
Und das ist auch und wird auch, und das ist bei vielen Leuten. Viele, Arnold wird immer der Terminator oder Conan oder so, weil er viele tolle Filme gemacht hat. Stallone hat wahnsinnig viele Filme auch gemacht, wird immer Rambo sein und Rocky. Ja. Aber mein Gott, in der Filmwelt das zu haben, 5 Oscars, wir waren 11 Nominierungen gehabt. Ich war auch für die Screen Actors Guild nominiert als bester Nebendarsteller. Das ist halt toll. Und für den Jungen aus Recklinghausen Süd, der kaum Englisch sprach und in Englisch meistens immer eine 5 hatte, sich dann in Amerika da durchzusetzen, dass, wenn man das dann zurückblickend bewirkt, sage ich ja, da kann man, das ist toll. Da muss mich jetzt keiner für auszeichnen. Aber das empfindet man selbst dann halt auch gut.
Ab wann war dir klar, dass dieser Film dein Leben verändern könnte?
Naja, als wir in den Oscar-Nominierungen dann reinkamen. Ja, gut. Ich hatte den Branko Lustig, der auch Schindlers Liste mitproduziert hatte und Spielberg. Und selbst auch der kleine Junge war jüdischer Produzent. Der hatte mir, als wir nach London angefangen sind, das waren ja die ersten 4 Wochen, wurden in London gedreht. Beziehungsweise der German Honzo und ich noch nicht. Wir hatten dann erst trainiert. Aber da waren wir bei der Szene am Anfang dabei, wo der Richard Harris und der Russell Crowe ihren Dialog hatten. Und der Russell Crowe ihm eben sagt, dass er nicht mehr weitermachen möchte. Und der Caesar sagt, ich möchte, dass du aber weitermachst. Diese Szene wurde auf dem Parkplatz gedreht. Da waren die Zelte aufgebaut.
Ey.
Ja. Und wir standen dann dahinter und haben zugesehen, wie die ihren 5-6 Minuten Dialog hatten. Und du hast dich wirklich so gefühlt. Also das war auch, als ich hinter ihm stand in der Arena, hatte ich Gänsehaut bekommen, als er dann damals seinen Helm gehoben hat und sagte, ich bin Maximus und bin hier, um zu rächen und so weiter. Da haben alle, da kriegst du Goosebumps, wie man so schön sagt, eine Gänsehaut. Das ist natürlich eine wahnsinnige Strahlkraft von diesen Schauspielern. Ich habe ihn übrigens noch kürzlich in München getroffen, er hat da gedreht.
Auf Instagram,
hat er eine Produktion, ich glaube, für eine Woche. Veronika Ferres hatte die Sache produziert mit noch einem anderen Schauspieler. Sie ist nicht nur Schauspielerin, sondern sie produziert auch. Und da habe ich mit ihm, mit seiner Familie, wir haben da bis morgens 2 Uhr da gesessen. Und und das war immer wieder schön. Wir sind ja auch immer noch so in Kontakt. Aber ja, es ist eben halt, wenn sich verändert, sagt, da hat sich jetzt nichts von meiner Einstellung in dem Maße verändert. Aber wenn du nach Frankreich kommst oder du gehst nach Sydney oder bist in L.A., nicht vielleicht jeder, jetzt ist ja eine neue Generation da, aber die dann vielleicht den auch später gesehen oder gesungen, aber du wirst erkannt und du wirst das, und das ist natürlich, ist weltweit immer eine gute Sache, und die man dann auch schon mal klar auch immer wieder einsetzt
und
die immer wieder auch gesehen wird. Ich gucke zum Beispiel der Godfather, ne, mit Marlon Brando, ne, und so. Das ist auch so eine Nummer, die siehst du, ich weiß nicht, auch schon mal hunderte Mal gesehen in den letzten 30, 40 Jahren. Gewisse Filme, komischerweise, bei uns war Spartacus, Ben Hur lief immer zu Weihnachten oder zu Ostern oder so. Die schaust du und dann du fühlst dich wohl. Halt, du
schaust,
weißt,
du,
was kommt.
Gladiator eigentlich auch noch ab und zu?
Also ich hab schon mal, gar nicht so lange lief der auch, das ist ja wie nun wirklich, ob du mal in Deutschland bist und auf einmal bist in Amerika, da läuft er dann auch, und dann lief der auch schon mal. Ich habe dann schon mal die eine oder andere Szene noch mal geguckt, ganz dann nicht mehr angeschaut, aber vielleicht Das muss man sich nochmal wieder anschauen, die mhm. ganze Zeit. Ja, aber das lief dann. Du kannst diesem Film halt nicht entrinnen.
Ja.
Aber es ist ja besser, als Gladiator genannt zu werden, als was weiß ich, was es noch alles für Filmtitel gibt.
Total. Halt, ne? Abschließend zu der Thematik. Was ich mich gefragt habe, weil man ja immer sagt, wie toll das war und etc. pp. War dieser Film nur Segen oder auch ab und zu mal Fluch?
Ja gut, ich wurde in den ersten Jahren, wenn du so in einer Rolle bist, die auch immer wieder gesehen wird und immer wieder gesehen wird, dann hast du auch nicht immer, man meint dann immer, da kommt sofort der nächste Film und der nächste Film.
Das meinte ich.
Das ist dann nicht so. Ich hätte, war zum Beispiel auch, damals hat der Brad Pitt gemacht und der deutsche Regisseur Wolfgang Petersen. Hm. Da war auch eine Rolle, aber da haben die dann, die wäre auch perfekt gewesen.
Troja war das.
Ja, aber natürlich sagt er, nee, komm, den Müller haben wir ja vor ein paar Jahren da gesehen und so weiter. Also du musst dann schon mal andere Sachen machen. Man hat auch andere Sachen gemacht. Aber man kann nicht davon ausgehen, dass man immer große Sachen macht. Ich bin Gott sei Dank in der Lage zu sagen, ja gut, ich muss es nicht mehr alles machen oder gewisse Sachen dann in der Hinsicht tun, obwohl ich da gerne arbeite, gar keine Frage. Und jetzt haben wir, wie gesagt, zwei Projekte, die sind soweit auch der erste auch unterzeichnet und so, wo ich den Titanius spiele. Und das ist ein großer, wird auch ein Kinofilm werden. Der groß wird, werden wir sehen. Das hat sich auch geändert. Früher, weißt du, Filme wurden im Kino sind gestartet und sind dann mehr und mehr und mehr und mehr geworden. Wenn der Film heute in der zweiten, dritten Woche keine Zuschauer mehr in die Kinos zieht, geht er runter und landet auf Netflix oder Sky oder wo auch immer. Oder,
glaubst du, das Kino könnte aussterben aufgrund der ganzen Streaming-Dienste?
Wenn wir so Filme haben, auch wie Avatar und demnächst auch wieder endlich mal ein Bond gefunden wird, du kannst dich ja mal vorstellen,
vielleicht
du 33 passt, passt dann auch dahin, wenn du den englischen Akzent noch mit reinbringst. Nein, Kino wird weiterleben. Kino ist nach wie vor ein Event. Man muss nur die dementsprechenden Filme haben. Ich glaube, jetzt ist ja gerade auch Bully jetzt gerade in den Kinos gelaufen, obwohl er vor 24 Jahren, gut, da hat er, glaube ich, über 11 Millionen Zuschauer gehabt. Jetzt hat er, glaube ich, über 3,5 oder fast 4 Millionen. Aber die musst du erst mal reinkriegen. Heute sind die Leute froh, wenn sie 600.000, 700.000 reinbekommen oder 1,2 Millionen Leute. Also, wenn du ein Thema hast, ja, das die Leute anspricht, dann geht Kino immer noch halt auch. Und dann haben wir noch als, na gut, wenn gar nicht mehr ist, dann gucken wir es halt auf Netflix oder auf Sky oder wo auch immer alle an.
Ralf, zum Schluss.
Ja.
Du bitte. Kennst es. Wer ist der berühmteste Kontakt in deinem Telefonbuch, den wir anrufen können?
Ach, da gäbe es eine Menge, aber ich habe mein Telefon leider nicht dabei, weil ich natürlich aus Respekt zu dir nicht gestört werden wollte. Deshalb... Das ist
einerseits schade für uns, ehrlicherweise, aber auf der anderen Seite zeugt das auch wieder. Ne,
aber jetzt kann ich dich ja beim nächsten Mal anrufen. Ja. Du bist einer meiner berühmtesten Kontakte.
Das ist aber, mein Lieber. Ich befürchte, dass ich das
nein, nicht nein, finde. Nein, du bist am ersten Anfang deiner Karriere. Du wirst noch riesig erfolgreich sein.
Vielen, vielen Dank.
Bitte.
Dann kommen wir jetzt zu unserer Challenge.
Genau.
Ja? Also, aber Joachim Löw hatte das ehrlicherweise auch, der gesagt hat, zu solchen Terminen aus Respekt, nehme ich kein Telefon mit, weil ich da nicht gestört werden
will. Ja, es ist
eben länger. Wir kommen zu unserer Challenge.
Oh.
Ralf, pass auf, wir haben uns überlegt, weil ich würde vermutlich in jeder Challenge gegen dich verlieren, dass wir vielleicht Armdrücken machen. Jetzt denkt vielleicht der Zuschauer, was redet der da von Quatsch, da verliert der ja sowieso. Aber wir machen eine gewisse Sekunde.
Zieh mal das Hemd aus, dann sehen nämlich deine Muskeln. Er ist nämlich sehr gut trainiert.
Ja, ein bisschen.
Komm. Zieh mal aus, weil ich muss ja meine Muskeln auch zeigen. Und er hat sie ja auch.
Ein bisschen.
In dem Hemd meint ihr natürlich, es ist doch schön schnell. Guck dir das mal an.
Ja, ein bisschen.
Ja, also ich kann ihn natürlich nicht in 5 Sekunden
Wie viele Sekunden? Wenn ich 8 Sekunden durchhalte,
ja,
ist gut. Dann gewinne ich. Solltest du das vorher beenden,
ja.
Gewinnst du. Wir nehmen hier das Handy, legen da...
Du, vielleicht besiegst du mich ja auch.
Ja,
was ist denn dann?
Sollte ich dich besiegen, werde ich die nächste Sendung
nackt
moderieren. Weil das ist...
Okay, also wenn du mich besiegst...
Ja, Moment, aber nein. Wenn ich gewinne, dann darfst du bestimmen, was ich anziehe in der nächsten Sendung.
Ja, okay. Ja,
aber weißt du, das Problem ist, du darfst natürlich nicht absichtlich verlieren. Ne?
Nein. Du wirst ja kämpfen.
Ja, das glaubst du. Ein Mann an Bord. Du entscheidest, was ich anziehe.
Ja, okay.
Also, 10 Sekunden.
Also, ich werde alles geben, und du wirst drücken, dass es klappt. Also bist du bereit. Ja, komm, aussehen. Ja, ja, logisch. Der hat doch was, guck dir das an, der sieht doch top aus. Also mal wirklich, du musst wirklich nichts verstecken, mein Lieber.
Ja. Okay, also.
Mal wieder, komm mal her. Wir halten so rüber. Also jetzt drück 10 Sekunden.
Okay. Ja. Bist du bereit?
Mach 20 Sekunden.
Nein.
15?
12.
Okay, 12.
Okay, auf, los geht's, los. Ich sehe, dass du auf die Uhr guckst und mich gleich fertig machen willst.
Nein. Oh shit.
Ich bin Filler.
Oh Mist. Jetzt verliere ich gegen ihn. Das gibt's ja überhaupt nicht.
Das werde ich meinen Kindern irgendwann mal zeigen.
Also, das tut mir leid. Ich habe verloren. Kläglich verloren. Hätte ich noch 3 Sekunden durchgehalten. Ich bitte nur alle Sky, die diese Sendung, das werden Millionen sein, das muss unter uns bleiben. Ich kann es mir nicht leisten, gegen den 33-jährigen jungen Schnösel hier einfach zu verlieren. Das geht ganz einfach nicht. Aber ich hab's nun mal. Okay.
Man merkt, dass er ein sehr guter Schauspieler ist.
Nein. Du hast Power. Ja. Entschuldigung. Und gerade, man muss, was soll ich sagen? Es ging ja anders. Ja? Das ist doch gut so.
Ja. Ich mach's. Ich hab dir gesagt, ich mach's.
Ja, ich mach's. Alles gut. Es ist